утро ты создал все необходимое для жизни людям дал. Дивно, чудно все устроила твоя рука.
Also, hätte ich heute Morgen gewusst, dass uns solch eine Überraschung erwartet, weiß ich nicht. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr angenehmer und schöner Start in die Predigt. Also, vielen lieben Dank für das Lied. Eine wirklich sehr, sehr schöne Melodie und auch ein schöner Anfang, auch wieder mal sowas zu hören. Ne? Dass man wieder singen kann in der Gemeinde, dass man wieder einen Song-Act hören kann. Ne? Also eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr genossen habe und ich denke, wir alle auch. Gottes Segen. Es ist jetzt wahrscheinlich schon 12, 13 Jahre her, da haben wir noch in Viersen gelebt. Und dann sind wir von Viersen aus immer mit dem Auto hierhin zur Gemeinde gefahren. Das ist eine etwas längere Strecke gewesen. Wir sind um die 25 Minuten immer unterwegs gewesen. Das heißt, im Auto hatte man schon, manchmal ist einem langweilig gewesen, man hatte nicht immer was zu spielen dabei gehabt. Aber da war ich 7, 8 Jahre alt und habe schon meine eigene Bibel gehabt und habe dann an dem einen Tag die Möglichkeit ergriffen, ein bisschen durch die Bibel zu blättern und zu schauen, was es so für Geschichten gibt. Und ja, beim Durchgehen der Bibel bin ich tatsächlich auf Sprüche 26 gestoßen. Warum? Ist tatsächlich ein ganz einfacher Grund. Die Überschrift, die hat mich angesprochen. Nein, wobei, angesprochen würde ich das nicht sagen, aber sie ist mir direkt ins Auge gefallen. Die vor allen Dingen auch die Hoffnung für alle Übersetzung haben, vielleicht könnt ihr euch das auch mal kurz anschauen. Die Überschrift in Sprüche 26, wie sie lautet.
Ich habe jetzt hier die Schlacht, da steht von Narrheit, Faulheit und Streitsucht.
Mhm. Okay. Die Art von Übersetzung, die finde ich interessant. Gut. Hat vielleicht einer die Hoffnung für alle parat?
Ein Dummkopf.
Ein Dummkopf? Ein Dummkopf, okay. Ein Dummkopf. Also, ich meine, wenn wir durch die Bibel gehen, begegnen uns besonders die Geschichten und Ereignisse ja, vieler wichtiger, interessanter, bekannter und weniger bekannter Menschen. Ja, oft wird die Bibel auch als ein Liebesbrief Gottes an uns beschrieben. Gleichnisse, hoffnungsvolle und tiefgründige Verheißungen ja, bereichern sozusagen den Inhalt der Bibel und begegnen uns bis heute in unserem Alltag. Ein Buch, welches einen roten Faden durch das Alte und Neue Testament mit sich zieht und irgendwie auch zeitlos scheint. Also, klar habe ich mir in dem Alter jetzt nicht die, also Gedanken über die vorhin benannten Aspekte gemacht, aber trotzdem hat es mich ehrlicherweise gewundert, warum es in der Bibel ein Kapitel gibt, überschrieben mit dem Titel Ein Dummkopf. Um was geht es wohl in diesem Kapitel? Ich meine, klar, selbstverständlich wollte ich als Kind wissen, was erwartet mich, wenn ich mir dieses Kapitel durchlese? Was hat das zu bedeuten? Was will uns in dem Kapitel gesagt werden? Ja, nach dem Motto, also wenn die ganze Bibel voller solcher Geschichten stecken könnte, dann lese ich sie mir erst recht durch. Ne? Also habe ich mir einen Ruck gegeben und habe ins Kapitel reingeschaut und habe es mir durchgelesen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, letzten Endes hat es nicht wirklich meine Erwartungen übertroffen, die ich gehabt hatte. Und ja, war mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht. Habe also das Kapitel wieder zugeschlagen, mein Lesezeichen eingesetzt und habe weiterhin die Fahrt hierhin in die Gemeinde genossen. Ja, jedoch ungefähr inzwischen 13 Jahre später, nachdem ich während des Blätterns auf das Kapitel nochmal gestoßen bin, musste ich tatsächlich nochmal kurz schmunzeln, als ich mich zurückerinnert habe und wollte es nochmal versuchen. Ja, ich wollte mir nochmal das Kapitel anschauen, durchlesen und diesmal mit der Frage, was will man uns eigentlich durch dieses Kapitel sagen? Und weswegen finden wir dieses Thema in der Bibel? Also das Buch der Sprüche ist ja von Salomo erfasst. Wir kennen ihn alle. Ja, der Sohn Davids, Nachfolger seines Reichtums und besonders bekannt durch, richtig, seine Weisheit. Ja, und weil ich denke, dass mehrere Köpfe, mehrere Ohren viel mehr mitnehmen als ein Einzelner, würde ich gerne mit euch zusammen Sprüche 26 durchlesen. Also wir lesen zusammen Sprüche 26 und ich lese aus der Hoffnung für alle. Ein Dummkopf. Ehre und Anerkennung passt zu einem Dummkopf so wenig wie Schnee zum Sommer oder Regen zur Erntezeit. Ein Fluch, der unbegründet ist, wird nicht eintreffen. Er gleicht den Vögeln, die fortfliegen und nicht wiederkommen. Die Peitsche für das Pferd das Zaumzeug für den Esel und der Stock für den Rücken des Menschen, der keine Vernunft annimmt. Antworte nicht auf dumme Fragen, sonst begibst du dich auf die gleiche Ebene mit dem, der sie gestellt hat. Oder gib die passende Antwort auf eine dumme Frage, so merkt der, der sie gestellt hat, dass er nicht so klug ist, wie er denkt. Wer eine Botschaft durch einen Unzuverlässigen überbringen lässt, der kann sich genauso gut die Füße abhacken, es bringt ihm nichts als Unglück. Ein Dummkopf kann mit einem Weisheitsspruch genauso wenig umgehen, wie ein Gelähmter mit seinen Beinen. Wer einen Übermütigen Ehre und Anerkennung erweist, handelt genauso sinnlos wie jemand, der einen Stein in der Schleuder festbindet. Der Betrunkene kann sich nicht erklären, wie ein Dorn in seine Hand geriet. Genauso unerklärlich ist ein Weisheitsspruch im Mund eines Dummkopfs. So unverantwortlich wie ein Schütze, der wild um sich schießt, handelt, wer einen Unverständigen oder einen Dahergelaufenen für sich arbeiten lässt. Ein Narr, der aus seiner Dummheit beharrt, gleicht einem Hund, der wieder frisst, was er herausgewürgt hat. Kennst du jemanden, der sich selbst für weise hält? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Ich kann unmöglich aus dem Haus gehen, sagt der Faulpelz. Auf der Straße könnte ja ein Löwe auf mich warten. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Ein fauler Mensch streckt seine Hand nach dem Essen aus, aber er ist zu bequem, sie zurück zum Mund zu führen. Ein Faulpelz meint, es mit 7 Verständigen aufnehmen zu können. Wer sich in einem fremden Streit einmischt, handelt sich unnötig Ärger ein, wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren packt. Wer einen anderen betrügt und dann sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht, der ist wie ein Verrückter, der mit tödlichen Waffen um sich schießt. Ohne Holz geht ein Feuer aus und ohne ein Lästermaul legt sich der Streit. Ein streitsüchtiger Mensch lässt den Zank aufflammen wie Kohle die Glut und Holz das Wasser. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Schmeichelnde Worte, die böse Gedanken verbergen, sind wie eine Silberglasur über billigem Tongeschirr. Ein gehässiger Mensch will andere täuschen und verstellt sich mit schönen Worten. Darum traue ihm nicht, auch wenn seine Stimme noch so freundlich klingt. Denn sein Herz steckt voll abscheulicher Bosheit. Mag er seinen Hass aber auch durch Heuchelei verbergen, früher oder später kommt seine Niedertracht vor aller Augen ans Licht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer mit Steinen wirft, wird selbst getroffen. Ein Lügner kennt kein Mitleid mit seinen Opfern. Und eine spitze Zunge schwört bloß Unglück herauf. Also da waren schon teilweise einige Hochkaräter dabei, oder? Besonders nach dem zweiten Lesen ist mir selber auch aufgefallen, dass es ja teilweise schon irgendwo wirklich mit Humor beschrieben ist und dass wir im Kapitel, beziehungsweise dass das, was im Kapitel steht und das, was die Überschrift wiedergibt, schon irgendwie zusammenpasst, oder? Ich meine, lass uns genau deswegen gerne auf einige dieser Sprüche etwas genauer eingehen. Da hat zum Beispiel, lesen wir nochmal zusammen Vers 4, da steht: Antworte nicht auf eine dumme Frage, sonst begibst du dich auf die gleiche Ebene mit dem, der sie gestellt hat. Ein Spruch, der an sich ja total plausibel klingt, oder? Also eine Sache, die wir ja auch aus unserem Alltag kennen, ne? Vor allen Dingen, wenn man teilweise nicht weiß, wie man auf bestimmte Fragen antworten soll, dann passt das eben genau dazu, ne? Also es gibt manchmal Fragen, die auch vielleicht aus dem eigenen Mund unverständlich dumm klingen können, dass man die Antwort nicht kennt. Genauso wie es dann in Vers 5 weitergeht, wo dann steht, oder gibt die passende Antwort auf eine dumme Frage, so merkt der, der sie gestellt hat, dass er nicht so klug ist, wie er denkt. Ich muss sagen, es funktioniert vor allen Dingen bei einem selber auch ganz gut, wenn man selber eine Frage stellt und im Nachhinein merkt, ja, so schlau ist die Frage vielleicht doch nicht gewesen, die ich gestellt habe. Ja, nach dem Motto, entweder stelle ich meine Frage nochmal um, um sie etwas deutlicher darzustellen, oder ich lasse es komplett sein und stelle die Frage einfach nicht. Also auch in Vers 6, wo steht, wer eine Botschaft durch einen Unzuverlässigen überbringen lässt, der kann sich genauso gut die Füße abhacken. Es bringt ihm nichts als Unglück. Da würde mir vielleicht ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag einfallen. Ich weiß nicht, wenn man als Gelehrter oder als Meister die Leute leiten kann, beziehungsweise ihnen Aufgaben gibt, und man vielleicht beim einen oder anderen merkt, naja, wenn er die Aufgabe macht, weiß ich, wie das Ergebnis letzten Endes aussieht. Da sehe ich ein Stück weit wieder, was hier in dem Vers ein bisschen beschrieben wird. Aber erstaunlich, mit welcher Direktheit diese Verse aufgeschrieben und das, was dort drin steht, beschrieben wird. Ich meine, Vers 7, da steht, ein Dummkopf kann mit einem Weisheitsspruch genauso wenig umgehen wie ein Gelähmter mit seinen Beinen. Also wenn man das ein bisschen in sich einsinken lässt, ne? Also das ist ja schon teilweise nicht von schlechten Eltern, was da kommt, oder? Eine direkte Aussage Salomos in seinen Sprüchen, die aber oft mit bildlichen Vergleichen verknüpft wird, oder? Also man hat direkt ein Bild im Kopf, wenn man diese Verse liest, ne? Man kann es sich direkt vorstellen und dann muss man halt das eine oder andere Mal auch ein bisschen schmunzeln, ne? Aber auch deswegen direkt zu verstehen, weil man eben diese Vorstellung im Kopf hat. Man liest diesen Spruch und man stellt sich bildlich vor, wie das aussehen könnte. Ne? Ich meine, schauen wir uns gerne auch Vers 9 an. Was steht denn hier? Der Betrunkene kann sich nicht erklären, wie ein Dorn in seine Hand geriet. Genauso unerklärlich ist ein Weisheitsspruch im Mund eines Dummkopfs. Also auch nochmal so ein Kandidat. Ne? Also es ist genau das Gleiche. Salomo benutzt einen bildlichen Vergleich, um die Beschreibung seiner Sprüche zu vereinfachen. Ja, das hat er geschafft. Es zeigt sich also auch schon bis hierhin, ja, wenn wir die ganzen Verse sehen, welchen Trend Salomo verfolgt hat, als er die Sprüche aufgelistet, aufgeschrieben hat. Sie sind einfach verständlich für jeden. Aber ja, eine gewisse Prise Humor ist natürlich auch davon zu entnehmen. Oder Vers 12. Kennst du jemanden, der sich selbst für weise hält? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Ich muss sagen, das ist mein Favorit. Also, den Spruch finde ich ganz gut. Ja, weil, klar, jemand, der sich für weise, der sich für ziemlich klug hält, ist wahrscheinlich auch einer, der vielleicht nicht weiß, was ihm fehlt. Ne? Also, ziemlich interessant, welche Sprüche wir hier begegnen und mit welcher Direktheit und mit welchen bildlichen Beschreibungen diese hier dargestellt werden. Bisher war auch immer nur die Rede von einem Narr, von einem Dummkopf. Aber wenn wir weiterschauen, kommen sogar noch viel weitere oder andere Aspekte hinzu. Ja, es ist nicht mehr explizit die Rede von einem Dummkopf, nein, jetzt ist auch noch die Rede von einem Faulpelz. Ja. In dem einen oder anderen Vers gibt es auch Sprüche, die an einen Faulpelz zugezielt sind. Also, scheinbar wird der Begriff des Dummkopfes noch weiter erweitert. Es ist auch manchmal die Rede von Verleugnern oder Lästermäulen. Man hat also das Gefühl, die Dimension des Dummkopfes in den Augen Salomos umfasst viel weitere Facetten. Es ist also letzten Endes viel mehr in den Sprüchen drin, als wir vielleicht nach dem ersten Lesen erwartet haben, oder? Ich meine, in Vers 27, das sind vielleicht die Sprüche, die uns mit am bekanntesten vorkommen, oder? Ich lese es mal vor. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber hinein. Oder was wir vielleicht auch oft hören, man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man selber in einem Glashaus sitzt. Das sind ja genau diese Sprüche, die wir hier im Kapitel wiederfinden, die wir im Alltag alle benutzen und alle hören. Welche Bedeutung hat das nun für uns? Ja, warum sind all diese Sprüche in dem Kapitel, und wir haben uns nur ein Kapitel von den 30 Kapiteln, die das Buch Sprüche überhaupt beinhaltet, angeschaut. Aber warum werden wir damit konfrontiert? Oder warum müssen wir uns damit konfrontieren? Vielleicht sollten wir zu Beginn erstmal anfangen und uns genauer anschauen, wer ist in den Augen Gottes überhaupt ein Dummkopf? Was ist überhaupt die Definition des Dummkopfes in den Augen Gottes? Lesen wir uns beispielsweise zusammen Psalm 14,1 und 53,1 durch. Psalm 14,1 und Psalm 53,1. Psalm 14,1 und Psalm 53,1. Hier steht: Wer sich einredet, Gott gibt es überhaupt nicht, der ist unverständig und dumm. Solche Menschen richten nichts als Unheil an und begehen abscheuliche Taten. In Psalm 53, Vers 1 steht: Wer sich einredet, Gott gibt es überhaupt nicht, der ist unverständig und dumm. Solche Menschen richten nichts als Unheil an und begehen abscheuliches Unrecht. Okay, das heißt, wenn wir uns jetzt hier die Psalmen anschauen, die übrigens von David, den Sohn, den Vater Salomos geschrieben wurden, interessanter Fakt, wird hier der Begriff des Dummkopfes verwendet und beschreibt den ungläubigen Menschen, der Gottes Existenz ablehnt. Dies hat aber nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun, wie man es zuvor gedacht haben könnte, sondern einfach nur der Fakt, dass man weiß, dass es einen Gott geben könnte, man aber nicht an ihn glaubt. So wird der Dummkopf in diesen Texten beschrieben. Natürlich war ich interessiert und wollte mir anschauen, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig für mich. Gibt es vielleicht noch ein paar andere Stellen oder vielleicht noch andere Erklärungen, Erläuterungen, was das angeht? Und ja, nach weiterer Recherche habe ich nochmal 6 weitere Bibelverse gesehen, wo der Begriff des Dummkopfes nochmal aufgegriffen wird und erläutert wird. Lass uns da auch nochmal gerne zusammen reinschauen. Der erste stammt aus Sprüche 15, Vers 5. Hier steht: Nur ein unverständiger Mensch verachtet die Erziehung seiner Eltern. Wer sich ermahnen lässt, ist klug. In Sprüche 18, Vers 2 steht: Ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Okay. In Sprüche 17, Vers 7 steht: Zu einem Dummkopf passen keine vernünftigen Worte, wie viel weniger Lügen zu einem geachteten Menschen. In Sprüche 12, Vers 16 steht: Wird ein Dummkopf gekränkt, macht er seinem Ärger sofort Luft. Der Kluge beherrscht sich, wenn er bloßgestellt wird. Und weiter steht in Sprüche 17, Vers 28: Sogar ein Dummkopf könnte man für klug halten, wenn er sich nicht durch seine eigenen Worte verraten würde. Also einfach nur, um einige hier vorweggenommen zu haben, wenn wir uns das gesamtheitlich anschauen und vielleicht versuchen, eine Definition herauszuziehen. Der Dummkopf wird also in der Bibel als derjenige beschrieben, welcher nicht nachgeben kann und seinen Standpunkt festigen möchte, unabhängig davon, ob er tatsächlich im Recht liegt oder nicht. Ebenfalls ist der Dummkopf jener, welcher sinnlose Worte von sich gibt, ohne die Konsequenzen zu beachten, welcher filterlos seinen Ärger kundtut und nicht weiß, wann es Zeit ist, zu schweigen. Also eine Definition zusammengefasst aus den Texten, die wir jetzt gelesen haben. Klingt das für uns erstmal in erster Linie verständlich? Ich denke schon. Es macht schon Sinn. Es macht schon Sinn. Es ist nicht immer klug, Dinge von sich zu geben, von denen man vielleicht keine Ahnung hat, oder auch nur die ganze Zeit zu reden, ohne zu wissen, wann Schluss ist oder nicht. Also ja, ich kann schon nachvollziehen, wie ein Dummkopf in der Bibel definiert wird. Absolut. Aber ich frage mich trotzdem immer noch, ich meine, ja, ich denke, wir sind schon so weit, um zu wissen, was klug ist und was nicht klug ist. Also warum behandeln wir überhaupt diese Thematik in der Bibel? Warum? Soll es etwa darum gehen, dass wir die Dummköpfe unter uns identifizieren und mit dem Finger auf sie zeigen? Ich würde es nicht versuchen. Ich meine, was sagt denn Matthäus 5, Vers 22 zum Beispiel? Lass uns schauen, was Matthäus 5, Vers 22 sagt, um ein Stück weit diese Frage zu beantworten. Matthäus 5, Vers 22. Hier steht: Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Also ich denke, an dieser Stelle wird ganz klar, dass es nicht darum gehen sollte, den anderen als Dummkopf Schwachkopf oder Ähnliches zu betiteln. Nein, das will Gott scheinbar nicht von uns. Ja, aber was sollen wir jetzt nun damit? Ich meine, wir haben uns das Kapitel angeschaut, wir haben gelesen, was ein Dummkopf sein kann, was ein Dummkopf tut, wer in den Augen Gottes ein Dummkopf ist, okay, abgehakt, gespeichert und das war's. Irgendwas wollen wir doch daraus ziehen. Also scheinbar ganz im Gegenteil, wir sollen nicht darüber urteilen, wer ein Dummkopf ist und wer nicht. Genauso sollen wir gegen unseren Mitmenschen keinen Groll hegen. Salomo ist ein weiser Mann gewesen, auch vor Gott. Gott selber weiß auch, dass Salomo weise gehandelt hat und auf dieser Basis seine Entscheidungen getroffen hat. Also wenn wir uns das Kapitel in Sprüche 26 vielleicht nicht als einen Katalog mit den härtesten Sprüchen im Zeitjahr vor Christus gegen Dummköpfe sehen, sondern eher als eine Richtlinie unseres Handels und Denkens, können wir uns die Frage vielleicht etwas besser beantworten, oder? Interessant, dass Gott nicht nur das Interesse daran hat, dass wir an ihn glauben und unsere Hoffnung an ihn festhalten. Nein, auch wir sollen in unserem Alltag, in unseren alltäglichen Situationen schlau und überlegt Entscheidungen treffen können und ebenfalls überlegt mit unseren Mitmenschen umgehen. Also im Umkehrschluss hat Salomo vor allen Dingen diese teilweise krassen Beispiele im Kapitel aufgegriffen, um uns vielleicht zu zeigen, was eben kein Beispiel ist, zu handeln oder zu denken. Also die direkte und bildhafte Beschreibung der Sprüche, die wir uns angeschaut haben, dient also nicht primär der Unterhaltung, sondern vielmehr zu unserem vereinfachten Verständnis. Interessant. Also noch ein Punkt, weswegen Salomo als ein kluger Mann angesehen werden kann, oder? Denn mir geht es auf jeden Fall so. Anhand dieser Beispiele habe ich schon verstanden, wie ich nicht handeln sollte oder wie ich nicht denken sollte als ein Mensch, der gerne kluge Entscheidungen treffen möchte. Es werden also bewusst diese Bilder, diese Vergleiche benutzt, damit wir in unseren Gedanken uns vorstellen können, wie es nicht aussehen sollte. Dass wir daraus ziehen, was die Lehren sind und was dann eben die Herangehensweisen sein können, mit unseren Menschen klug und umsichtig zu handeln. Und erstaunlich, dass auch wir Menschen heute diese Sprüche verstehen können. Also was wir letzten Endes und was ich auch aus diesem Thema mitnehmen sollte, ist, Gott möchte, dass wir zu selbstbewussten, ja, auch klugen und bescheidenen Menschen heranwachsen, die tatsächlich nicht mit ihrer Intelligenz protzen sollten, nein, sondern eher diese nutzen sollen, um kluge Entscheidungen zu treffen. Absolut. Auf keinen Fall sollen wir auch ebenfalls andere Menschen verurteilen, weil sie vielleicht andere Entscheidungen getroffen haben, die wir nicht getroffen haben. Nein, ganz im Gegenteil. Denn wenn ein Finger auf die Person gegenüber zeigt, zeigen die vier anderen Finger auf mich zurück. Das war Gott auch klar. Das Kapitel 26 ist also ein, naja, als einen Leitfaden zu sehen, wie wir Fehlern und schwierigeren Situationen entgehen können im Alltag. interessant, dass Gott so facettenreich ist und dass Gottes Intentionen für uns auch so vielschichtig sind. Für mich ist es schön zu wissen, dass Gott mich nicht nur auf dem Weg begleiten möchte, am Ende die Erlösung zu finden, sondern auch, dass er das Interesse hat, dass ich als Mensch, als Individuum im Alltag klug und bescheiden handeln kann. Ein liebender Gott, der gleichzeitig irgendwo mein Lehrer ist, der mir gleichzeitig etwas beibringt, woraus ich einen gewissen Mehrwert rausziehen kann, für mich als Person. Also Gott ist nicht nur einer, der, wo wir das Gefühl haben, er wacht über uns und möchte, dass es uns gut geht. Nein, Gott ist auch einer, der wirklich Interesse daran hat, dass wir mit klugen Entscheidungen durch das Leben gehen. Einer, der Interesse daran hat, dass wir ein erfülltes Leben hier führen. Und erfüllt deswegen, weil wir Entscheidungen bewusst mit Hintergrund treffen können. Und der Punkt ist ja, selbst wenn uns das auch nicht ausreicht, selbst wenn wir immer noch in Zwickmühlen stehen und nicht wissen, wie wir handeln sollen, wie wir denken sollen, wie wir Entscheidungen treffen sollen, ist Gott immer noch an unserer Seite und hilft uns. Am Ende haben wir immer noch, und das betone ich absolut, haben wir immer noch die Möglichkeit, zu Gott zu beten, auf unsere Knie zu gehen und darum zu bitten, Gott, bitte hilf mir, Entscheidungen zu treffen, klug zu handeln. Bitte hilf mir, führe mich durch meinen Alltag. Lasse mich eben nicht diese Entscheidungen treffen, die keinen Sinn ergeben und die mir nicht gut tun und womit ich meinen Mitmenschen stören kann. Nein, hilf mir, Entscheidungen zu treffen, die auch mir gut tun. Gott weiß, was das Beste für uns ist und ist deswegen erst recht befugt, uns Tipps zu geben. Wie ein Vater seinem Kind, wie ein Lehrer seinem Schüler, wie ein Meister seinem Lehrling. Also lasst uns gerne heute für uns mitnehmen. Gott liebt uns. Gott liebt uns so sehr, dass er wirklich Interesse an allen Facetten unseres Lebens hat. Gott möchte uns im Leben gewinnen sehen. Ja. Und Gott möchte, dass wir auch als eigenständige Individuen Entscheidungen treffen können. Lasst uns dafür tagtäglich beten, dass wir diese Kraft bekommen und dass wir mit Gottes Hilfe und auch unseren Entscheidungen durch das Leben gehen können. Amen. Amen.